Neutrale Bildungsveranstaltungen gibt es für die Vereine nicht. Politische Bildung oder Volksbildung ist immer geprägt von einer politischen Meinung. Man kann nicht Wissen neutral vermitteln. Das heißt, diese Forderung ist wissenschaftstheoretischer Quatsch.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Herzlich willkommen oder vielleicht willkommen zurück bei Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mein Name ist Janina Tillikens-McFadden und ich durfte mich für diese Folge mit einem Thema beschäftigen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich der Zivilgesellschaft und der Gemeinnützigkeit. Zivilgesellschaft und Gemeinnützigkeit, das sind so Schlagwörter, die gerade vermehrt diskutiert werden. Zuletzt waren sie Thema, als die Union der ehemaligen Bundesregierung 551 Fragen dazu stellte, was Organisationen wie Omas gegen Rechts oder Korrektiv eigentlich machen mit dem Geld, was sie vom Staat bekommen. Ein Einschüchterungsversuch, könnte man interpretieren. Dabei umfasst die Zivilgesellschaft nicht nur politisch ausgerichtete Vereine. Gemeint ist damit genauso der lokale Judoverein, der Leseklub und der Gesangsverein. Gemeinnützig sein bedeutet primär, dass das, was die Vereine tun, der Allgemeinheit dienen soll. Viele Vereine kommen auch ganz ohne den Gemeinnützigkeitsstatus aus, doch manchen ermöglicht dieser erst, ihre Arbeit überhaupt nachzugehen. Deshalb kann der Verlust der Gemeinnützigkeit gravierende Folgen haben. Mein heutiger Gesprächspartner kennt sich mit dieser Problematik bestens aus. Andreas Fiesan ist Professor für öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht sowie Rechtstheorie an der Universität Bielefeld. Gemeinsam mit Wolfgang Krämer hilft er dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC vom Bundesverfassungsgericht, ihre Gemeinnützigkeit zurückzubekommen. Aber wir haben nicht nur über ATTAC gesprochen, sondern auch darüber, was die Zivilgesellschaft eigentlich ist und warum sie so wichtig ist für unsere Demokratie. Darüber, wie rechte Kräfte Vereine gezielt angreifen und ob die neue Regierung im Koalitionsvertrag eigentlich Maßnahmen zum Schutz plant. Abschließend noch einen Dank und einen Hinweis. Wir freuen uns riesig, dass im Schnitt 6.000 Menschen unsere Podcast-Folgen hören. Damit diese wichtigen Themen noch mehr Menschen erreichen, wäre es großartig, wenn du uns unterstützen könntest. Zum Beispiel, indem du den Podcast abonnierst, gut bewertest, einen Kommentar dalässt oder eine Folge weiterempfehlst, die dir besonders gut gefallen hat. Vielen Dank und jetzt geht's los mit unserem Interview. Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Grundgesetzlich, dein Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich habe mich heute zusammengeschaltet mit Professor Andreas Fiesan. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank.
Hallo.
Herr Fiesan, zuletzt, kurz nach der Bundestagswahl, hat die Union sehr kritisch zur Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen nachgefragt. Da werden wir später noch mal ausführlicher drüber sprechen. Aber zuerst mal, die Zivilgesellschaft, das ist so ein Begriff, der immer wieder auftaucht, aber durchaus auch abstrakt ist. Deswegen die Frage, was ist die Zivilgesellschaft und gibt es eigentlich die Zivilgesellschaft?
Nein, die Zivilgesellschaft hat eine lange Begriffsgeschichte geradezu. Ich könnte jetzt von Hegel anfangen, mache ich aber nicht, sondern beginne in den 80er Jahren. Da ist der Zivilgesellschaftsbegriff, hat da Furore gemacht, als die Aufstände oder die Bewegung gegen die Herrschaft der kommunistischen Parteien in dem Sowjetsozialismus begonnen haben. Also da wurde gesagt, die Zivilgesellschaft ist der Konterpart, der Gegenpart zur Staatsmacht. Mhm. Und diesen Begriff, der wurde dann übernommen und das ist sozusagen das Prägende noch. Die Zivilgesellschaft ist die Gegenmacht zur Staatsmacht und aber auch Gegenmacht oder unterschieden von der Wirtschaft. Also man hat sozusagen drei Partner, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Staatsmacht. Ich möchte noch einen anderen Begriff nehmen, weil ich den viel wichtiger finde und der ist für unsere Diskussion dann auch wichtiger. Ernst Fraenkel, der die Pluralismustheorie der Demokratie entwickelt hat. Und in dieser Pluralismustheorie sagt er, wie bildet eigentlich ein Volk seinen Willen, der dann Staatswille werden könnte, ins Gesetz transformiert wird. Und da spielt die Zivilgesellschaft eben eine ganz große Rolle, weil er sagt, es gibt nicht ein Volk von lauter Einzelnen, sondern es gibt ein Volk, das in Gruppen und Verbänden organisiert ist. Und diese Gruppen und Verbände, das ist ja dann am Ende die Zivilgesellschaft. Also vom Fußballverein über den Schachverein, über die den antifaschistischen Verein bis zur Partei. Das ist sozusagen Zivilgesellschaft, in der Willensbildung des Volkes erfolgt. Und weil sie sich sozusagen dann die vielen in einigen auf einen bestimmten Willen oder bestimmte Meinungsäußerungen vornehmen können, kann auch der Staat überhaupt Versuche zu organisieren, einen Kompromiss oder Konsens zwischen den verschiedenen Willen zu finden. Und das ist ja für die heutige Diskussion wichtig, weil es ja darum geht, welche Bedeutung haben denn Vereine und Organisationen für die Willensbildung des Staates und für die politische Demokratie?
Ja, es ist sozusagen neben der Presse, die so als vierte Gewalt bezeichnet wird, nochmal die fünfte Gewalt. Und das spiegelt sich auch im Grundgesetz wider. Wie ist denn zivilgesellschaftliches Engagement im Grundgesetz abgesichert und welche Grundrechte garantieren es?
Ja, im Grunde ist es in Anführungsstrichen nur durch Grundrechte abgesichert. Man unterscheidet ja beim Grundgesetz zwischen Staatsorganisationsrecht und Grundrechten. Im Staatsorganisationsrecht gibt es nur die Parteien. Und natürlich am Bundestag die staatlichen Institutionen. Mhm. Aber in den Grundrechten finden wir dann die Meinungsfreiheit, die natürlich ganz wichtig ist für die Meinungsbildung in der Zivilgesellschaft. Die Versammlungsfreiheit, also Demonstrationsfreiheit, aber natürlich auch, wenn ein Verein sich trifft, versammelt er sich halt. Ja, logisch, klar. Dann ist das geschützt. Es gibt auch noch extra die Vereinsfreiheit in Artikel 9. Die auch nochmal geschützt ist, besonderer Vorschrift für die Gewerkschaften. Aber im Grunde haben alle Menschen das Recht, sich in Vereinen zu organisieren und Vereine zu bilden. Und deshalb ist besonders geschützt durch das Grundgesetz.
Und Sie haben gerade Artikel 5 schon genannt mit der Meinungsfreiheit. Also zum Beispiel sowas wie Netzpolitik, was ja gemeinnütziger Journalismus ist, würde ja auch zur Zivilgesellschaft zählen. Das heißt, sowas wie die Pressefreiheit würde das auch garantieren.
Ja, die Pressefreiheit steht ausdrücklich auch noch in Artikel 5 drin. Also die Meinungsfreiheit ist jetzt sozusagen der Oberbegriff. Das ist erstmal, jeder kann seine Meinung frei äußern. Und dann gibt es aber die Pressefreiheit auch nochmal als besonderen Begriff, die da auch nochmal in Artikel 5 geschützt ist, neben der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit. Die haben wir alle in Artikel 5. Also dieser ganz große Bereich von Einflussnahme auf die Meinung. Deshalb bin ich auch nicht so sicher, ob die Presse nicht einfach auch zur Zivilgesellschaft gehört. Sie hat einen besonderen Einfluss, hat einen besonderen Status, würde ich auch sagen, aber sie ist natürlich auch Teil der Zivilgesellschaft.
Ich habe das gerade vor allem erwähnt, um nochmal zu zeigen, und Sie haben auch schon darauf hingewiesen, wie breit das Spektrum eigentlich ist. Ne? Also im Prinzip ist auch jeder Kaninchenzüchterverein, aber auch jeder Sportclub, aber auch sowas wie politische Organisation, da können wir gleich nochmal drüber reden, inwieweit. Aber politisch aktive zivilgesellschaftliche Organisation, das ist alles Teil der Zivilgesellschaft. Und das beantwortet es schon ein bisschen, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal von Ihnen hören. Warum ist die Zivilgesellschaft denn eigentlich so wichtig für unsere Demokratie?
Demokratische Entscheidungen müssen zurückgekoppelt sein an die Gesellschaft. Also das Einfache ist ja immer, was heißt eigentlich Demokratie? Herrschaft des Volkes. Na gut, aber das Volk kann bei schlechten Vorstellungen alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen machen. Das kann man ja kaum als Herrschaft bezeichnen.
Ja, bei der Bundestagswahl, genau.
Genau. Die konservativen Juristen sagen dann, naja, das Volk legitimiert dann die Herrschaft. Die Herrschaft, das macht der Bundestag und die Bundesregierung. Die etwas fortschrittlicheren, wozu dann zum Beispiel Ernst Fraenkel gehört, die würden sagen, naja, die Rückbindung passiert eben nicht nur einmal alle 4 Jahre, sondern die Rückbindung passiert in einem beständigen Prozess zwischen Zivilgesellschaft und Regierung. Die Zivilgesellschaft nimmt Einfluss auf die politischen Entscheidungen, begleitet die Diskussion, korrigiert sie, gibt neue Anstöße, neue Impulse und oder kritisiert sie vor allen Dingen natürlich auch, wehrt sich dagegen bis zum passiven Widerstand. Das alles gehört zur Zivilgesellschaft.
Das heißt, es ist ja im Prinzip eine Möglichkeit der Teilhabe und auch Nebenwahlen, die ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, nicht gerade jede Woche stattfinden, eines der wichtigsten Instrumente der politischen Beteiligung. Viel mehr als wählen können wir als Bürgerinnen sonst nicht tun.
Ja, richtig. Wenn das nicht abgesichert wäre durch das Grundgesetz, könnte man nicht mehr machen. Das Bundesverfassungsgericht schwankt da so hin und her. Manchmal sagen sie, ja, das ist Legitimation von Herrschaft. Und dann sagen sie aber auch wieder, ja, aber natürlich ist die Demonstrationsfreiheit und die Meinungsfreiheit ganz wichtig. Konstitutives Merkmal heißt das immer bei in den Entscheidungen für die demokratische Willensbildung. Und das heißt, sie sagen, das hat eine ganz wichtige Funktion in der Demokratie, die man respektieren muss und schützen muss gegen zu starke Einschränkungen.
Im Kontext der Zivilgesellschaft ist die Gemeinnützigkeit in aller Munde. Was bedeutet Gemeinnützigkeit eigentlich und warum ist sie so wichtig für Vereine?
Naja, erstmal kann man sagen, gemeinnützig heißt, sie hilft der Allgemeinheit, aber das nützt jetzt natürlich gar nichts. Nein, die Gemeinnützigkeit ist ein steuerrechtliches Phänomen und da ist es wichtig. Jeder kann einen Verein gründen und hat davon erstmal gar nichts. Dann kann man die Vereine auch eintragen lassen und für gemeinnützig erklären lassen. Und wenn die gemeinnützig als gemeinnützig anerkannt sind, dann haben sie steuerliche Vorteile. Jeder, der an diesen Verein etwas spendet, kriegt die Hälfte sozusagen wieder als Steuererlass. Das hat natürlich für reiche Menschen große Bedeutung. Für weniger Reiche ist es nicht so ganz so wichtig, aber für die Vereine ist es insgesamt wichtig, weil der Anreiz, dann etwas zu spenden, größer wird. Das ist die eine Seite, die wirklich nur um Steuerrecht geht. Dann ist aber die Praxis so, dass gemeinnützige Vereine bessere Chancen haben, öffentliche Räume zu bekommen. Und dann wird es natürlich ganz wichtig. Wenn man sich versammeln will, macht man das ja nicht immer nur draußen, sondern man muss ja irgendwie auch mal intern diskutieren oder Bildungsveranstaltungen machen, Diskussionsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Dafür braucht man in der Regel öffentliche Räume. Und es hat sich herausgestellt, dass die Vereine deutlich besser stehen, wenn sie als gemeinnützig anerkannt werden, um solche Räume zu bekommen.
Okay, also die Gemeinnützigkeit legitimiert die Tätigkeit der Vereine.
Legitimiert sie, kam einen besonderen Status aus Sicht der Kommunen, die meistens ja die Räume vergeben und die dann sagen, ja, ist ein gemeinnütziger Verein, können wir geben. Oder auch Schulen und Universitäten.
Also so eine Art Gütesiegel im Grunde. Und wer vergibt denn dieses Gütesiegel, wie ich es gerade genannt habe? Also wer kann die Gemeinnützigkeit von Vereinen anerkennen?
Das ist tatsächlich die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung prüft, ob ein Verein, der das sich darum beworben hat, gemeinnützig ist und sagen dann ja oder nein. Deshalb Aberkennung macht dann auch die Finanzverwaltung und sagt, du bist jetzt nicht mehr gemeinnützig und musst Steuern zahlen.
Ja, das ist eine gute Überleitung. Sie sind ja Prozessvertreter von ATTAC vom Bundesverfassungsgericht. Und ich gebe ein ganz bisschen Kontext, damit alle auf demselben Stand sind. Also ATTAC ist ein globalisierungskritisches Netzwerk und dem wurde schon 2014 die Gemeinnützigkeit aberkannt, damals vom Finanzamt Frankfurt, was gesagt hat, der Verein agiert zu politisch. Das ist ein Zitat. Dieser Fall um ATTAC ist fürs Gemeinnützigkeitsrecht insgesamt sehr spannend, denn an der Frage, inwieweit Vereine politische Bildungsarbeit betreiben dürfen, beziehungsweise inwieweit es gemeinnützig ist und inwieweit sie politisch tätig sein dürfen, daran scheiden sich total die Geister. Und der Fall ATTAC, der ging dann bis zum Bundesfinanzhof. Und auch bis heute orientieren sich noch ganz viele Finanzämter an diesem Urteil von 2019. Also lassen Sie uns das mal so ein bisschen aufrollen. Was hat der Bundesfinanzhof damals entschieden? Und im Anschluss, was argumentieren Sie in Ihrer Verfassungsbeschwerde?
Wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen in die Abgabenordnung, in das Steuerrecht gucken. Da gibt es in § 52 einen ganzen Katalog von Möglichkeiten, Gründen, weshalb man gemeinnützig sein kann. Ich nenne mal ganz paar nur die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie, die Förderung der Kriminalprävention, die Förderung des Sports. Und dann, man merkt dann, dass ein paar Lobbyorganisationen ihre Hand im Spiel hatten. Klammer auf, Schach gilt als Sport.
Okay.
Oder Nummer 23, die Förderung der Tierzucht, der Pflanzzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums, einschließlich des Karnevals. Der Fastnacht, also da wird nochmal deutlich unterschieden zwischen den Rheinländern und den Bayern, die machen ja Fastnacht.
Schön, ja. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, deswegen.
Genau, wir haben den Karneval.
Genau. Und
also auch da merkt man natürlich, da waren bestimmte Interessen, die haben sich, wir müssen da jetzt aber auch unbedingt rein, ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Nur sieht man, wie das ganze Ding zusammengeschustert wurde, mehr oder weniger. Also jeder hat mal so gesagt, wir wollen aber auch. Und dann hat man noch eins erweitert und hat immer noch geschrieben, der Schach ist aber auch gemeinnützig und so weiter. Und dann gibt es ein paar allgemeine Regelungen, nämlich auf die sich dann diese Vereine, um die es im Augenblick geht, das ist ja nicht nur ATTAC, sondern auch die VVN und Kampakt und viele andere beziehen.
Was ist die VVN?
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, also ein ehemals Verein der Leute, die im Konzentrationslager waren. Die haben den ursprünglich mal gegründet und jetzt sind natürlich die Nachfahren. Und da gibt es dann eben zwei Regelungen. Das eine ist die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Darauf beziehen sich diese im politischen Umfeld angesiedelten Vereine. Und dann gibt es noch die Förderung der Volksbildung. Auch so ein bisschen altertümlicher Begriff, also Weiterbildung betreiben. Auch das machen diese Vereine ja in der Regel. Die machen Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen. Podiumsdiskussionen kann man ja auch als Bildungsveranstaltungen werten.
Ja.
Und jetzt hat das Finanzamt zunächst gesagt, ja, aber die Bildungsveranstaltung muss objektiv und neutral stattfinden. Also es dürfe nur neutral Wissen vermittelt werden. Das hat dann das hessische Finanzgericht gesagt, das ist ja totaler Unsinn. Dann macht ja keiner mehr seine Bildung und dann kommt der BFH wieder, also der Bundesfinanzhof, über dem hessischen Finanzgericht und sagt doch, doch, Bildungsveranstaltungen, die gemeinnützig sein sollen, müssen neutral, wertfrei Wissen vermitteln. Und das macht natürlich kein politisch ausgerichteter Verein.
Mm.
Kein einziger, selbstverständlich, weil das geht denen ja darum, ihre Vorstellungen und ihre Sichten auf die Welt in Bildungsveranstaltungen weiterzubringen und da Grundlagen und Wissen zu vermitteln. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspinnen zur Zivilgesellschaft, dann darum geht's ja gerade, ne? Dass man seine Vorstellungen diskutiert und erstmal Grundlagen bildet, warum man denn diese Vorstellung hat. Nehmen wir mal ATTAC. ATTAC hat sich ja mal gebildet, um die Finanztransaktionssteuer einzuführen, also eine Steuer auf Finanzgeschäfte.
Mhm.
Und da muss man natürlich erstmal den Leuten erklären, was sind denn das überhaupt für Finanzgeschäfte, wie sollen die denn besteuert werden? Da ist man aber nicht neutral, sondern hat ein bestimmtes Anliegen, nämlich diese Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Ja, alleine die Ausrichtung ist ja schon, sagen die Wahl des Themas ist ja in gewisser Weise schon politisch.
Genau. Die Voraussetzung ist ja, dass man sagt, irgendwie ist das Steuersystem ungerecht. Das muss man auch erstmal klar machen. Also, neutrale Bildungsveranstaltung gibt's für die Vereine nicht. Das macht gar keinen Sinn. Das ist eine unsinnige Forderung, behaupte ich, weil die Vereine eben besonderes Interesse haben. Man könnte jetzt auch sagen, politische Bildung oder Volksbildung oder Bildung ist immer geprägt von einer politischen Meinung. Man kann nicht Wissen neutral vermitteln. Das heißt, diese Forderung ist wissenschaftstheoretischer Quatsch. Das geht gar nicht. Und dann haben wir noch die Nummer 24 in dem Gesetz. Da steht die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens.
Mhm.
Das hört sich ja erstmal an, dass genau das gefördert werden soll, nämlich politisch orientierte Vereine unterschiedlicher Richtung. Und dann hat der BFH gesagt, ja, Förderung des Staatswesens darf aber nicht allgemein politisch werden. Die haben kein allgemeinpolitisches Mandat. Das gab es schon mal früher bei Diskussionen um den AStA. Wenn der AStA nicht was zur Uni oder zum Hochschulgesetzen gesagt hat, sondern zu Krieg in Nicaragua oder Krieg in Irak oder sonst wie.
Ja, das ist die allgemeine Studierendenausschuss, heißt es, glaube ich, ne? Ja.
Also die Vertretung der Studierendenschaft, die auch gewählt wird von denen. Leider mit sehr geringer Wahlbeteiligung, aber
ja.
Das Problem war ja überall oder vermehrt. Und dann wurde gesagt, dass der AStA hat kein allgemeinpolitisches Mandat, der darf nur was über die Interessen der Studierenden vertreten. Der kriegt aber auch das Geld von den Studierenden. ATTAC, die VVN oder Kampa kriegt ja das Geld nicht von irgendjemandem zwangsweise.
Mhm.
Die Studierenden müssen für den AStA zahlen. Das heißt, diese Übertragung, der Verbot, allgemeinpolitisches Mandat wahrzunehmen auf diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, passt überhaupt nicht. Das haben sie aber gemacht, ohne das irgendwie näher zu begründen. Also in der Argumentation ist das ausgesprochen schwach. Und auch da fragt sich natürlich, was ist das allgemeinpolitische Mandat? Wo unterscheidet sich das von anderen politischen Mandaten? Darf ich da nur die Mandate wahrnehmen, die ausdrücklich in der allgemeinen Abgabenordnung aufgeführt sind? Wie Heimatpflege oder so, das ist ja auch mit politischem Mandat verbunden.
Ja.
Deshalb hat die CSU ja das Innenministerium in Heimatministerium umgenannt. Das ist ja eine politische Aussage, ne?
Das ist, genau, würde ich auch so sehen.
Also, das war der zweite Punkt. Und das wurde sehr eng gezogen sozusagen. Und da haben wir gesagt, das ist eine Auslegung, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, weil das Grundgesetz setzt eben darauf, dass die Zivilgesellschaft beteiligt wird. Das Grundgesetz verlangt demokratische Willensbildung in der Zivilgesellschaft und dafür ist es sinnvoll, die zu fordern. Und das haben die überhaupt nicht in ihrem Urteil in Erwägung gezogen, nicht reflektiert, geschweige denn dann in der Richtung entschieden.
Also der Bundesfinanzhof hat dann gar keine Grundrechte genannt, die, über die wir eingangs gesprochen hatten, die Sie jetzt wahrscheinlich in Ihrer Verfassungsbeschwerde stark machen.
Genau. Die Grundrechte und das Demokratieprinzip. Das Demokratieprinzip sagt, es ist eben mehr als zu wählen, sondern es ist Willensbildung auch im Volk und zwischen den Wahlen. Und dazu braucht man Vereine, die diese Willensbildung tragen und nicht nur die Parteien, die tragen.
Ja, wir kriegen in unserer Arbeit von der GFF jetzt auch mit, dass ganz viele Organisationen auch Angst haben, sich politisch zu betätigen und Vereine, weil sie ja Angst um ihre Gemeinnützigkeit haben. Das sind die sogenannten Chilling- bzw. Silencing-Effekte. Und da gab es eine ganz spannende Umfrage von Zivilgesellschaft in Zahlen. Eine Umfrage, da haben 30.000 Organisationen angegeben, Angst zu haben, sich politisch zu äußern. Und das sind insgesamt 5% aller Vereine. Also man sieht auch, dass sozusagen diese rechtliche Unklarheit dazu führt, dass weniger Zivilgesellschaft ihre Arbeit oder sozusagen ja ihre Tätigkeit nachgehen kann der Meinungsbildung, weil sie Angst haben, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren sozusagen.
Das kann man sehr plastisch machen. Das ist ja bekannt, dass einige Sportvereine darunter leiden, dass ihre Fans nicht nur Fans sind, sondern Hooligans oft rechtsradikalen Tendenzen. Und viele Vereine, die sind jetzt, die großen Sportvereine sind nicht mehr unbedingt alle als gemeinnützige Vereine organisiert, aber die meisten Vereine sind eben noch ganz normale eingetragene Vereine, die auch als Sportvereine gemeinnützig sind. Hatte ich ja eben gelesen, Förderung des Sports ist Gemeinnützigkeit. So, jetzt sagen die, wir sind jetzt aber auch dagegen, dass unsere Fans rechtsradikal sind und dass unseren Verein sozusagen instrumentalisieren, um ihre rechtsradikalen Parolen da zu brüllen. Und wir äußern das auch und machen eine entsprechende Fanarbeit. Und dann könnte irgendein Gericht oder eine Finanzbehörde auf einmal auf den Klops kommen und sagen, ja, liebe Leute, Förderung des Sports, ja, aber da müsst ihr euch von allgemeinpolitischen Äußerungen fernhalten. Ihr dürft nicht dazu aufrufen, zu einer Demonstration zu gehen gegen die Heimat, heißt die, da haben wir es wieder, die Heimat, die NPD heißt jetzt die Heimat, oder gegen die Rechte oder wie die Vereine auch immer alle heißen, die AfD möglicherweise auch. Das wäre Konsequenz aus diesem Urteil und in der Tat führt das im ersten Schritt natürlich zu Verunsicherung. Wie sieht das eigentlich aus? Darf ich das und darf ich das nicht mehr? Und dann sage ich lieber nichts mehr. Und ich glaube nicht, dass das wirklich gewollt ist. Und es gibt noch ein zweites Problem. Das wird ja nicht gleichmäßig gehandhabt. Also es gibt alle möglichen Vereine, die machen politische Stellungnahmen. Wehrvereine, die also die Wehrbereitschaft der Bundesrepublik fördern wollen, das sagen die dann auch offen. Das steht ja jetzt auch nicht ausdrücklich da drin. Und ich kenne jedenfalls keinen Fall, wo die auch angegangen worden sind, um die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Also es gibt eine Ungleichbehandlung und mehr oder weniger ein komisches Willkürsystem, was da dann greift, wo die Finanzämter politisch sagen, auch das passt uns nicht, da greifen sie zu und andere lassen sie laufen, obwohl die genauso politisch sind. Und das geht natürlich auch nicht.
Ja, der Begriff Willkür ist mir auch gerade in den Kopf gekommen, weil es ja was ist, was die Finanzämter entscheiden, weil es oft keine klaren Regeln gibt. Ist es tatsächlich, kommt es vielleicht ein bisschen drauf an, wer den Fall gerade bearbeitet, was natürlich eigentlich auch nicht sein darf.
Das sollte nicht sein, ja.
Ich habe jetzt so rausgehört bei dem, was Sie gesagt haben, dass Sie durchaus der Auffassung sind, dass Vereine sich politisch betätigen dürfen oder politisch aktiv sein dürfen. Aber unter welchen Bedingungen ist das denn der Fall und worauf müssen Vereine achten?
Jetzt meine Auffassung oder die Auffassung des BFH. Wenn ich die Auffassung des BFH folge, dürfen sie eben keine allgemeinen politischen Äußerungen tätigen. Also der Fußballverein darf nicht sagen, wir sind gegen rechts und bitte nehmt an der Demonstration teil. Ich würde sagen, das ist aber erwünscht, dass auch in einem Fußballverein eine politische Diskussion stattfindet. Das gehört mit zur Gesellschaft, das gehört mit zur Zivilgesellschaft, in der man sich über Diskriminierung, das wissen Sie ja, dass in den Fußballvereinen auch sehr viele Leute mit Migrationshintergrund spielen. Also, dass man in solchen Vereinen über solche Fragen redet, von Diskriminierung und eventuell auch öffentlich Stellung bezieht gegen Diskriminierung. Das wäre sinnvoll.
Ja, würde ich auch sagen. Vereine haben ja aber auch schon auch eine Satzung, in der auch steht, was sie machen und wie sie es machen und so weiter. Und es gibt ja schon die Möglichkeit, entlang dieser Satzung bestimmte politische Aussagen vielleicht zu tätigen, also zum Beispiel sowas wie ein Verein, der sich für mehr Umweltschutz einsetzt oder für einen besseren Umweltschutz, dürfte theoretisch ja auch zu einer Demonstration aufrufen, die mehr Umweltschutz einfordert. Oder wäre das schon zu weit?
Nein, das steht ja ausdrücklich auch drin. Der Umweltschutz ist auch einer der Gründe für die Gemeinnützigkeit, der da in Paragraph 52 der Abgabenordnung normiert ist. Das heißt, Umweltschutzvereine dürfen natürlich für Umwelt plädieren und auch für Demonstrationen für Umwelt aufrufen. Schwierig wird es, wenn ein Umweltverein dazu aufruft, gegen Rechts zu demonstrieren.
Okay, ja, das wäre dann nicht mehr gedeckt. Aber sie dürften dann trotzdem nicht dazu aufrufen, die Grünen zu wählen zum Beispiel. Also sie dürften wahrscheinlich keine Partei direkt unterstützen.
Nein, das ist ausdrücklich ausgeschlossen und das finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, implizit kommt das natürlich, also spielt das immer eine Rolle. Das muss man ja auch klar sehen. Aber das sollte natürlich nicht passieren.
Viele Vereine und auch Expertinnen, die in diesem Bereich arbeiten, kritisieren, dass dieses unklare Gemeinnützigkeitsrecht auch Lücken lässt, die von rechten Akteuren und Akteurinnen ausgenutzt werden, auch zum Beispiel von der AfD. Und wir von der GFF haben zuletzt gemeinsam mit zwei anderen Organisationen, Frag den Staat und dem Verfassungsblock, das Projekt gegen Rechtsschutz gegründet. Und da geht es eben genau darum, also Vereine dabei zu unterstützen, wenn sie angezeigt werden von rechts, dass wir ihnen dann sozusagen zur Seite stehen können. Und uns erreichen da wöchentlich Anfragen von Vereinen, denen eben genau das passiert, die angezeigt werden oder die eingeschüchtert werden und die stellenweise dann auch um ihre Gemeinnützigkeit bangen. Also die zum Beispiel zu einem Protest aufgerufen haben und dann kriegt das der lokale, wie auch immer, Politiker mit einer bestimmten Partei und der wendet sich an das Finanzamt und sagt, ja, gucken Sie mal, also hier, und das ist doch nicht mehr gemeinnützig, was Sie da machen und so. Und so ist diese Maschinerie dann im Gange. Was genau ist diese Strategie von rechts und beobachten Sie da auch eine Zunahme der Fälle?
Ich habe das registriert, dass die AfD vor allen Dingen das gezielt nutzt, um einige Vereine mundtot zu machen, muss man ja klar sagen. Also sie nutzen das, um repressiv gegen die Vereine vorzugehen, denen die Gemeinnützigkeit aberkennen zu lassen. Mhm. Was natürlich, so, haben Sie am Anfang gesagt, das ist eine Gütesiegel, wenn dann in der Presse steht, dem Schachverein so und so wird die Gemeinnützigkeit aberkannt, dann geht das Gütesiegel in der Öffentlichkeit flöten und die Leute gehen vielleicht in anderen Schachvereinen oder gar nicht mehr in Schachvereinen. Das ist natürlich fatal. Genau das sollte nicht passieren. Das Letzte, was ja passiert ist, war, was die CDU gemacht hat. Als sie noch in der Opposition war, die alte Bundesregierung zu fragen, welche Vereine sind denn alle gemeinnützig? Da haben wir alle gedacht, jetzt wollen die auch auf dieses Pferd aufspringen. Das war natürlich erstmal eine Drohgebärde, glaube ich. Aber schon die Drohgebärde allein schüchtert natürlich ein. Und das ist nicht richtig, würde ich sagen, nicht im Sinne der Demokratie, einer an Offenheit und Konsens orientierten Diskussion.
Ja, Sie meinen jetzt gerade diese kleine Anfrage von der Union zur Finanzierung von gemeinnützigen Vereinen. Genau. Vielleicht können Sie da kurz erklären, worum ging es da bei dieser Anfrage?
Es gibt ja immer Anfragen im Parlament, der Abgeordneten an die Regierung, in der Regel der Opposition. Was macht ihr da? Wie viel Femizide gibt es zum Beispiel, war auch eine kleine Anfrage der Linken, glaube ich. Wie viele Migranten sind jetzt ausgewiesen worden? Das sind alles so Anfragen. Und das hat die CDU gemacht. Mit 142 Fragen waren es, glaube ich. Ne?
551,
okay. Also eine unglaubliche Anzahl. Die Bundesregierung hat sich, glaube ich, nicht darauf eingelassen, sondern hat so ein bisschen pauschal geantwortet. Aber das war natürlich, ja, muss man als Versuch werden, einzuschüchtern, hatte ich ja schon gesagt. Die haben dann gefragt, wer ist gemeinnützig? Und dann haben sie ja verschiedene Organisationen eben aufgezählt. Kriegen die Geld? Und sind die gemeinnützig? Und ähnliche Dinge. Mit dem Hintergrund natürlich, so, jetzt kommen wir an die Regierung. Möglicherweise können wir da aktiv werden.
Ja, in der Anfrage hieß es auch explizit, dass manche Stimmen in Nichtregierungsorganisationen eine Schattenstruktur sehen, die mit staatlichen Geldern indirekt Politik betreiben. Das sind schon harte Vorwürfe und die klingen auch sehr nach der Trumpschen Erzählung vom Deep State. Es gab zuletzt einen Fall, ich glaube in ungefähr einem Monat ist es her, in den USA, da hat ein Gericht Greenpeace wegen Protesten gegen eine Ölpipeline dazu verurteilt, einer Ölfirma hunderte Millionen US-Dollar zu zahlen. Ich glaube, es waren 600, um genau zu sein. Das ist ja schon eine Verschiebung in der Politik, aber auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Zivilgesellschaft. Ist das was, es passiert jetzt gerade in den USA noch krasser als hier, aber auch, dass die CDU oder beziehungsweise die Union diese Anfrage stellt und sich dieser Strategie bedient, die wir eigentlich eher von rechts kennen, zeigt ja schon, dass da eine Verschiebung stattfindet. Also nehmen Sie das verstärkt in Deutschland auch wahr und müssen wir eigentlich hier erwarten, dass es auch so wird wie in den USA?
Ich will erstmal was zum Deep State sagen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Der Begriff Deep State war eigentlich gedacht als Kritik eines zu großen Einflusses von Geheimdiensten auf die Regierung, die nicht offengelegt ist und per Definition im Geheimen stattfindet. Das war eigentlich mal gemeint mit Deep State. Und jetzt tut Trump so, als wäre der Deep State eigentlich eine Veranstaltung der Demokraten, die den Staat sich unter den Nagel gerissen haben, um gegen die Republikaner und vor allen Dingen gegen ihn zu mobilisieren, zu hetzen, wie auch immer.
Mhm.
Das ist natürlich totaler Unsinn. Ich glaube nicht, dass das im Augenblick die Strategie der CDU ist, weil wenn man sich das dann anguckt, gefördert werden ja nicht nur linke Vereine, deshalb ist es Unsinn, sondern es werden alle möglichen Vereine gefördert. Ich lese mal gleich gerade vor, was hinter dem Förderung des demokratischen Staatswesens steht, nämlich die Förderung des bürgerlichen, bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Das ist nicht per se links, das ist kann genauso wie konservativ sein.
Ja.
Oder ist oft vielleicht auch konservativ. Oder die Pflege von Friedhöfen und so weiter. Das ist eigentlich per se nicht links, sondern eher per se konservativ. Von daher, da jetzt gegen die Gemeinnützigkeitsregelung und staatliche Förderung der Zivilgesellschaft zu Felde zu ziehen, das schneiden sie sich, glaube ich, ins eigene Fleisch. Das weiß die CDU, glaube ich, auch, dass das halbwegs gerecht verteilt ist. Manchmal sind natürlich die einen lauter, mal die anderen. Aber das ist ja eine Frage, wer wie mobilisiert und was tut. Und nicht eine Frage, wie viel Einfluss man hat und wie die Förderung durch den Staat aussieht.
Mhm.
Also ich sehe, um nochmal auf den Trump zurückzukommen, was der da jetzt macht, das sehe ich jetzt hier in Deutschland erstmal noch nicht. Die neue Regierung wird sowas nicht veranstalten, ist mein Eindruck.
Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass man da eine Verschiebung sieht, die man noch ernst nehmen muss. Und deswegen wäre eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, um da mehr Rechtssicherheit zu schaffen, der Weg. Und wir bei der GFF kämpfen da auch seit Jahren für. Wir haben auch 2021 einen Gesetzentwurf veröffentlicht, um zu zeigen, so könnte ein Gemeinnützigkeitsrecht aussehen, was Vereine schützt. Irgendwie passiert trotzdem von Seiten der Politik nichts, obwohl es auch im letzten Koalitionsvertrag drin stand. Deswegen die Frage, warum, also Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie würden sich ins Fleisch schneiden, warum passiert da nichts?
Ich habe gestern einen schönen Satz von Frau Merkel gelesen, den sie wohl auf dem Kirchentag gesagt hat. Wir machen dann schöne Koalitionsvereinbarungen und schreiben, was wir so gerne machen wollen und was alles gut wäre. Und dann kommt es doch ganz anders als gedacht.
Ja.
Das ist, glaub ich, eine realistische Einschätzung. Die Ampel hat sich das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Sie wollten das Gemeinnützigkeitsrecht reformieren und hatten auch durchaus im Blick, dass erstens dieser Katalog irgendwie sehr unübersichtlich und willkürlich ist. Mal Einzelne werden genannt, andere fallen unter einen Generalklauselbegriff, also unter Gummiparagraphen.
Okay.
Und so, das sollten sie ein bisschen entschlacken und vernünftig ordnen und dann auch dafür sorgen, dass natürlich politische Stellungnahmen auch von Vereinen möglich sind. Das ist, würde ich sagen, in diesem Wust von Sachen, die dann auf sie zugerollt sind, untergegangen, behaupte ich mal einfach.
Mhm.
Also der Krieg in der Ukraine hat ja dann doch relativ viel in Anspruch genommen und dann Streit innerhalb der Koalition und ähnliche Dinge. Es kann aber auch sein, dass Folgendes passiert ist, dass die Bundesregierung darauf gewartet hat, dass das Bundesverfassungsgericht mal Hinweise gibt, wie das denn wohl aussehen müsste. Und das Bundesverfassungsgericht hat mit der Antwort auf unsere Klage darauf gewartet, dass die Bundesregierung einen neuen Gesetzentwurf macht, nach der sich dann alles erledigt hat. Das könnte sein, das kann ich aber natürlich nicht sagen, aber man hat so ein bisschen so den Eindruck, weil wir haben ja 21 diese Klage eingereicht und da ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Das ist schon dann eher erstaunlich, weil die ja doch dann irgendwie nicht so eine Marginalie betrifft, behaupte ich mal.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist aus verschiedenen Gründen irgendwo verschwunden da, das Anliegen.
Und wie sähe denn ein Gemeinnützigkeitsrecht aus Ihrer Perspektive, das Vereine umfassend schützt?
Ja, man müsste diesen Paragraph 52 der Abgabenordnung aufräumen, in der Tat, vernünftige Generalklauseln einbauen für Sportvereine und dann nicht einzelne extra erwähnen. Und dann wäre es eben wichtig zu sagen, politische Stellungnahmen oder politische Aktivitäten von Vereinen hindern nicht an der Gemeinnützigkeit, sondern sind Teil der Gemeinnützigkeit geradezu. Mhm. Das wäre der entscheidende Punkt.
Im aktuellen Koalitionsvertrag findet das gemeinnützig, also wird nur ganz geringfügig erwähnt, würde ich mal sagen. Es gibt aber doch ein paar interessante Punkte. Ich kann Ihnen mal kurz, das ist wirklich nicht viel, mal kurz vorlesen. Also unter Ehrenamt und Gemeinnützigkeit steht unter anderem, das Gemeinnützigkeitsrecht wird vereinfacht. Aber viel mehr steht da nicht. Zum Thema Ehrenamt entbürokratisieren steht, die Gemeinnützigkeitsprüfung für kleine Vereine werden wir vereinfachen. Also es soll viel vereinfacht werden. Was aber schön ist, dass tatsächlich im Bereich Demokratiebildung steht, wir unterstreichen die Bedeutung gemeinnütziger Organisationen, engagierter Vereine und zivilgesellschaftlicher Akteure als zentrale Säule unserer Gesellschaft. Das ist ja sehr erfreulich. Und noch unter dem Bereich Medienvielfalt steht, im Sinne der flächendeckenden Versorgung mit journalistischen Angeboten schaffen wir mit Blick auf die Gemeinnützigkeit Rechtssicherheit. Also es sind so ein paar Begriffe drin, ja, vereinfachen, anerkennen, mehr Rechtssicherheit, das ist irgendwie alles positiv, aber wie und wann und was genau bleibt offen. Wie bewerten Sie diese Pläne und was wird wahrscheinlich passieren und was wünschen Sie sich, was passieren würde?
Es gibt einen ganz konkreten Punkt. Wir erkennen die Gemeinnützigkeit des E-Sports an.
Ah ja, genau, richtig. Und E-Sports ist jetzt auch gemeinnützig.
Das wäre wieder sowas wie, die Karnevalsvereine gehören aber auch dazu. Also gerade keine Entschlackung und Modernisierung, sondern ein weiteres kleines Detail wird noch mit aufgenommen. Es widerspricht sich sozusagen innerhalb der ganzen Angelegenheit. Wenn man sich die jetzt schon in Vorbereitung der Regierung anguckt, wie der Koalitionsvertrag ausgelegt wird, kann man ja ahnen, dass das so weitergehen wird. Also, dass im Wesentlichen über jede Kleinigkeit gestritten wird.
Ja.
Woraus ich dann schließe, dass vermutlich nicht sehr viel passieren wird. Also, okay. Wenn das Bundesverfassungsgericht nicht sagt, so geht's nicht, ihr müsst, fürchte ich, werden sie das liegen lassen, weil es viel zu viele andere Dinge gibt, die jetzt gerade mal wichtiger sind. Keine schöne Aussicht, aber ich fürchte das realistisch.
Das heißt, 4 weitere Jahre ohne eine Gemeinnützigkeitsrechtsreform.
Bei den 4 Jahren wäre ich jetzt ja auch noch nicht so sicher, aber das schauen wir mal.
Andreas Fesan, vielen Dank.
Bitteschön. Da nicht für, sagt man hier in Ostwestfalen.
Das war Andreas Fiesan, Professor für öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht sowie Rechtstheorie. Außerdem vertritt er Attac vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir sind auf einer etwas enttäuschenden Note ausgestiegen, nämlich der, dass die neue Bundesregierung keine konkreten Pläne zum Schutz der Zivilgesellschaft hat. Deshalb möchte ich mich in meinen 3 wichtigsten Punkten dieses Mal versuchen, auf Positives zu besinnen. Erstens. Die Zivilgesellschaft und das, was Menschen gemeinsam tun, ist im Grundgesetz durch mehrere Artikel geschützt. So zum Beispiel durch Artikel 5, die Meinungsfreiheit, in der auch die Pressefreiheit mit drin ist, Artikel 8, die Versammlungsfreiheit und Artikel 9, die Vereinigungsfreiheit. Zweitens. Die Zivilgesellschaft ist ein bunter Strauß aus Vereinen und Stiftungen. Dazu gehört Sport genauso wie Kultur und politisches Engagement. Laut dem Bundesverband der Vereine und des Ehrenamtes gibt es 620.000 Vereine mit über 50 Millionen Mitgliedern in Deutschland. Das bedeutet, mehr als die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, sind in einem Verein aktiv. Wenn ich mir die Zahlen so angucke, denke ich, vielleicht verbinden uns doch mehr, als uns trennt. Und drittens, selbst wenn Vereinen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, wie zum Beispiel im Fall von Attac, Campact oder Init, bedeutet das nicht gleich das Ende ihres Engagements. Im Gegenteil hat das in diesen Fällen sogar eine Welle der Unterstützung ausgelöst, sodass die Vereine weiter unabhängig tätig sein können. Wenn dich diese Folge motiviert hat und du jetzt selbst aktiv werden willst, kannst du dich entweder engagieren oder eine Organisation unterstützen. Und ich weiß, es gibt viele tolle Orgas, aber ich empfehle natürlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Infos dazu, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.